Yo, Mic Check, 1, 2. Wir sind back mit der Crew. Yeah. Herzlich willkommen bei uns im Van.
Folge 6.
Schön, dass du wieder da bist. In dieser Folge geht's um Claudi. Worum geht's?
Wir ziehen ein kleines, kurzes Fazit über die letzten 2 Monate MTB Vanlife. Ja, es sind schon 2 Monate. Und wir besuchen Bernie und Roxy von Roxy Bike in der Nähe von Alicante, gehen mit denen eine Runde fahren und Tapas essen in Benidorm, dem Kalifornien von Spanien.
Also viel Spaß bei dieser Folge. Take me out, I wanna see. Herzlich willkommen bei MTB Vanlife Diaries, der Bucket Ride Podcast.
Ja, schön, dass du da bist. Wenn dich die Themen Mountainbiken, Camping und Reise interessieren, dann bist du hier genau richtig.
Wir sprechen im Podcast über unsere Erlebnisse und Erfahrungen auf unserer Reise und nehmen dich mit durch Europa.
Ich habe da jetzt gleich mal eine Frage an dich, Roman.
Oh, ich habe heute auch einige Fragen vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ich die heute alle an dich stellen kann, aber ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben.
Echt? Mhm. Oh Gott. Ja, schauen wir mal.
Okay. Aber jetzt bin ich aber echt mal gespannt auf deine Frage.
Vielleicht hast du ja die gleiche.
Wahrscheinlich.
Ja, also ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber wir sind jetzt seit 2 Monaten on the road.
Ja, das weiß ich.
Ja, seit 2 Monaten sind wir jetzt unterwegs. Wir sind inzwischen sogar in Portugal. Jetzt hier im Podcast vielleicht noch nicht ganz, weil wir ein bisschen hinten dran sind und wir dir natürlich unsere Stops zwischendrin nicht vorenthalten möchten, aber vielleicht auch nicht auf jedes Detail eingehen. Auf jeden Fall sind wir jetzt seit 2 Monaten unterwegs und meine Frage, Roman, kannst du mal, also eigentlich ist es keine Frage, aber kannst du uns vielleicht mal so ein kleines Fazit ziehen? Wie hast du die letzten 2 Monate empfunden? Wie geht's dir? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen.
Oh, ja, das ist jetzt, da erwischt du mich natürlich jetzt ganz kalt. Mir geht's gut. Mittlerweile, glaube ich, hat man realisiert, dass es jetzt kein Urlaub ist und man bald wieder zu Hause ist, sondern dass es wirklich dann doch mehr Vanlife ist wie Urlaub, also einfach auch arbeiten und ja, den Alltag bestreiten von unterwegs aus, sofern man das halt Alltag nennen kann, weil so richtig Alltag ist es ja nicht. Es ist ja halt irgendwie eine Mischung und das macht's auf der einen Seite so spannend, aber auf der anderen Seite auch herausfordernd. Und ja, also ich finde es schon manchmal auch anstrengend, alles irgendwie so unter einen Hut zu bringen, weil man möchte ja, wenn man schon mal an den Orten ist, möchte man ja auch viele Dinge erleben und möchte möglichst alles irgendwie mitnehmen, aber alles geht halt sowieso nicht. Deswegen muss man da auf jeden Fall schon mal immer so ein bisschen Abstriche machen und sich dann halt auch entspannen und mal auch mal Sachen liegen lassen und da tue ich mir ja doch eher schwer.
Ja, echt?
Ja. Ich möchte eigentlich am liebsten mal alles irgendwie bis ins kleinste Detail erkundschaften. Mhm. Und das geht halt dann oft nicht und das ist dann manchmal im ersten Moment so ein bisschen unzufriedenstellend, aber ja, man kommt relativ schnell drüber hinweg. Also es ist dann auch nicht nachhaltig irgendwie dramatisch.
Ja, also was ist so die Strategie, die du für dich entwickelt hast, damit du dich entspannen kannst und nicht das Gefühl hast, du verpasst jetzt irgendwie die Hälfte?
Ich glaube, so eine richtige Strategie habe ich da noch nicht. Weil es passiert mir ja trotzdem, dass dieses Gefühl kurz aufflammt und ich mich dann halt wieder beruhige.
Ja, also mir geht's da ganz ähnlich wie dir. An sich, ja, ich finde, wir haben eine super schöne Zeit. Wir haben schon ganz Spanien entdeckt und sind jetzt in Portugal und ja, können einfach den Tag so gestalten, wie wir das möchten. Trotzdem ist es natürlich sehr herausfordernd, gerade irgendwie Arbeit und Freizeit unter einen Hut zu bekommen. Wenn man jetzt so im Urlaub wäre, dann würde man einfach wirklich ja, jeden Trail, der einen irgendwie interessiert und jeden Spot und vielleicht auch ein bisschen mehr Orte und Städte und Restaurants und Pipapo mitnehmen. Und so wie wir das jetzt aber machen, und funktioniert es halt einfach jetzt nicht so, wie wenn man im Urlaub unterwegs ist. Also wir können nicht jeden Tag essen gehen zum Beispiel. Und wir müssen halt schauen, dass wir unser Arbeitspensum hinbekommen. Und gleichzeitig will man natürlich auch möglichst viele Trails fahren oder auch mal Sachen besichtigen wie ein Tourist. Genau. Und ich habe dann auch öfter diese Gedanken, das hätte ich jetzt irgendwie schon gern noch mitgenommen und irgendwie läuft uns die Zeit davon und so weiter und so fort. Und dann versuche ich irgendwie mir einfach immer wieder zu sagen, in was für einer wunderschönen Situation wir eigentlich sind und dass das ja überhaupt nicht wichtig ist, jedes Detail mitzunehmen und dass wir uns ja bewusst auch dafür entschieden haben, diese Länder zu bereisen, also Spanien, Portugal, Schottland, Norwegen mal in erster Linie. Und dass man dann gewisse Abstriche machen muss, ist irgendwie klar im Vergleich zum Urlaub. Wir haben uns aber bewusst dafür entschieden. Wir können jetzt quasi überall, ja, ich sag mal, so ein bisschen mehr als an der Oberfläche kratzen und uns dann einfach für unseren nächsten Urlaub die schönsten Ziele raussuchen und diese dann einfach nochmal im Detail genießen, wenn wir das denn möchten.
Ja.
Also es soll jetzt überhaupt nicht so klingen, als gefällt uns diese Art, wie wir das Ganze jetzt machen, nicht. Ja, aber man muss ja auch erstmal irgendwie lernen und feststellen, wie es so ist, was man dabei für Gefühle hat. Und unsere Gefühle decken sich da, glaube ich, ganz gut, oder?
Absolut, doch.
Ja.
Genau. Ja, wie du schon sagst, die Zeit rennt halt wirklich. Also es ist, die Zeit vergeht einfach schnell.
Ja. 6 Monate klingt so lang, aber 2 sind schon rum.
2 sind schon rum, ist schon irgendwie ein Drittel, gell?
Brutal.
Und gefühlt haben wir noch nicht viel geschafft. Ja, aber das stimmt ja auch nicht. Also wir haben schon viele Spots in Spanien besucht zum Beispiel. Ja. Aber ich glaube, das ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Stichwort für die Überleitung in unsere heutige Folge. Weil wir sind ja in unserer heutigen Folge, sind wir ja noch in Spanien.
Das stimmt, ja.
Und zwar waren wir in der letzten Folge im Bikepark La Finasosa und davor noch in Barcelona. Und jetzt haben wir quasi den Bikepark La Finasosa verlassen, nachdem wir dort 3 Tage, 3 Nächte, glaube ich, waren wir da. Oder?
Mhm.
Genau, 3 Nächte waren wir da. So ein bisschen out of the world gefühlt. So im
La Finasosa ist einfach so ein bisschen so eine eigene kleine
Welt, Galaxie.
Ja. Fernab von jeglicher anderen Zivilisation.
Genau, man fühlt sich da halt einfach so komplett raus aus dem Alltag und komplett in einer anderen kleinen eigenen Welt. So ziemlich cool, auf jeden Fall, um mal so ein paar Tage auszusteigen. Und ja, da sind wir auf jeden Fall wieder von dort wieder zurückgekehrt in die reale Welt und haben direkt erstmal Jasper und Jan an der Autobahn getroffen.
Stimmt. Richtig romantisch.
Ja, um gemeinsam zu dinieren dort an so einer quasi Autobahnraststätte. Mhm. Und es war, wie war das? Überraschend gut.
Ja, genau.
Oder wie hieß der Slogan? Da war so eine Bewertung auf Google Maps und da stand irgendwie drin, es war das Essen war überraschend gut oder so. Naja, Running Gag auf jeden Fall. Genau, haben wir uns dort mit Jasper und Jan getroffen, haben gegessen und es war tatsächlich nicht schlecht. Du siehst es anders?
Ja, also für eine Autobahnraststätte würde ich sagen, war es okay.
War es überraschend gut, oder?
War es überraschend gut, ja. War jetzt aber kein kulinarisches Highlight, das irgendwie erwähnenswert wäre.
Nee, das stimmt auch wieder. Ja. Aber naja, egal. Wir wollten ja eigentlich auch nur kurz mal uns treffen, weil der Jasper und der Jan, die kamen gerade aus Malaga und sind nach Hause gefahren. Und ja, wir sind runtergefahren und wir haben es nicht geschafft, ihn dort zu besuchen. Und dementsprechend haben wir gesagt, gut, dann müssen wir uns irgendwann irgendwo auf dem Weg treffen, bevor wir uns wieder ein halbes Jahr nicht sehen dann. Und ja, das lag dann quasi so auf dem Weg. Wir haben uns dann kurz getroffen und dann sind die weiter Richtung Norden gefahren, nach Finale, glaube ich, genau. Ja, und wir sind dann quasi weiter Richtung Süden gefahren, mehr oder weniger. Aber ja, auch nicht direkt. Sondern wir sind dann erstmal kurz nach Biar gefahren. Das ist eine kleine Ortschaft. So ein paar, ja, keine Ahnung, was sind das, 20 Minuten von La Fenassosa entfernt, schon wieder in der Zivilisation sozusagen. Da haben wir eine Nacht, zwei Nächte verbracht. Das ist einfach...
Ich glaube, zwei Nächte und zwei Regentage.
Zwei Nächte und zwei Regentage. Genau, wir haben das, glaube ich, in unserem Trailer schon mal angeteasert, als wir in Biar waren. Wer den Trailer aufmerksam gehört hat, der kann sich dran erinnern. Wer nicht, für den sagen wir es jetzt nochmal.
War das im Trailer?
Ich glaube, es war im Trailer.
Cool.
Ja. Und zwar war das in Biar eigentlich ganz witzig. Da gibt es einen, es ist eine kleine Ortschaft, da gibt es einen offiziellen Stellplatz. Der war auch kostenlos, ne?
Mhm.
Ja, genau, der war kostenlos. Und man musste sich aber trotzdem anmelden. Es war auch ein bisschen was los, wir haben aber noch einen Platz bekommen. Und zwar musste man sich anmelden bei der Polizei im Ort. Das war 3 Gehminuten entfernt. Und eigentlich eine ziemlich coole Idee, weil ja, die Polizei hat halt immer offen. Da ist halt immer jemand da. Da kannst du zu jeder Tages- und Nachtzeit wahrscheinlich hingehen und dich anmelden. Dann wird der Name halt aufgenommen. Und dann haben sie noch gefragt, ob wir Wasser brauchen, also zum Wasser auffüllen. Und gesagt, ja, why not? Und dann hat er uns einen Schlüssel in die Hand gedrückt, eben so einen kleinen Schlüssel für so ein Vorhängeschloss, damit man ja den Wasserhahn entsperren kann und dann sich Wasser abzapfen kann. Und diesen Schlüssel, den musste man halt dann, wenn man abreist, wieder zurückgeben. Genau. Also alles ziemlich, ziemlich easy, ziemlich entspannt, aber trotzdem irgendwie auch erstmal komisch, das mit der Polizei irgendwie zu regeln. Ungewohnt. Aber hat gut funktioniert.
Ja.
Ja.
Genau. Aber ansonsten ist da jetzt nicht so viel passiert.
Wir waren noch auf einer
Burg und wir haben da einen Kirchenzwang
erfüllt.
Genau.
Genau.
War schön, die Kirche, ja.
Schon, oder?
Mhm. Und sonst haben wir aber tatsächlich einfach nur 2 Regentage im Van verbracht und gearbeitet.
Genau.
Ja. Genau, und dann sind wir Richtung Alicante gefahren und haben 2 Menschen besucht.
Ja, und zwar möchte ich da einleitend eine Frage stellen.
Okay, an mich, oder?
Ja, genau.
Ah.
Und zwar frage ich dich, was bedeutet Mountainbiken für dich?
Hä? Was hat denn das jetzt mit Alicante und den Menschen zu tun, die wir da besucht haben?
Ja. Okay, ich nehme es vorweg. Diese 2 Menschen sind?
Roxy und Bernie.
Korrekt, da meinen wir die gleichen, das ist schon mal gut. Roxy und Bernie von Roxy Bike. Und Roxy und Bernie haben unter anderem auch einen Podcast, den wir uns letztens auch mal wieder angehört haben. Und da wurde die Frage gestellt, das war zwar im Zusammenhang mit Fahrtechniktraining und so weiter, beziehungsweise für wen ist Fahrtechniktraining geeignet oder wer braucht Fahrtechniktraining? So, das war eigentlich so ein bisschen die große Frage. Und dann wurde aber quasi das Thema auch nochmal behandelt oder die Frage, die man für sich selbst mal beantworten soll. Was ist eigentlich Mountainbiken für dich? Also was ist deine Definition von Mountainbiken oder deine Motivation fürs Mountainbiken? Weil es gibt ja verschiedene, wie sagt man, verschiedene
zum Beispiel
Motivatoren oder Antriebsfaktoren. Ja, wie zum Beispiel halt einfach Spaß. Einfach nur Spaß oder den Adrenalinrausch oder den Geschwindigkeitsrausch, keine Ahnung, oder Erlebnis oder Ausgleich, also Alltagsausgleich, Kopf frei kriegen, sportlicher, natürlich einen sportlichen Aspekt quasi. Und klar, es ist alles immer irgendwo mit drin, oder? Aber vielleicht überwiegt halt das eine oder andere.
Mhm.
Und deswegen ja. Stelle ich die Frage jetzt hiermit an dich.
Mhm.
Die Frage, die Roxy und Bernie in ihrem Podcast auch gestellt haben. Kannst du dich gar nicht dran erinnern, nee, oder was? Echt?
Vielleicht war ich abgelenkt. Okay. Habe ich irgendwie.
Ihr Grüße gehen nicht raus hiermit. Shoutout auf jeden Fall. Hört euch gern mal den Podcast von Roxy und Bernie an. Ist ganz spannend. Da geht es unter anderem eben um solche Themen.
Ja. Puh, ja. Also tatsächlich, glaube ich, habe ich mir das noch nie so ganz genau im Detail überlegt.
Ja, eben. Ja. Deswegen wird es Zeit, oder?
Ja, also schon so im Zusammenhang mit Bucket Ride und so weiter schon, aber jetzt so für mich persönlich habe ich mir das, glaube ich, noch nie so im Detail überlegt. Deswegen kann ich jetzt da nur eine spontane Antwort geben. Also für mich bedeutet Mountainbiken Freiheit, weil ich kann mich ja irgendwie so mit dem Rad fortbewegen und kann damit überall hin, wo ich hin möchte, in der Regel. Und ich finde, das Gefühl, draußen in der Natur auf dem Bike unterwegs zu sein, auf einem Trail, der mir Spaß macht, fühlt sich für mich nach Freiheit an.
Mhm.
Spaß war jetzt da natürlich auch schon irgendwie drin. Es macht einfach unglaublich viel Spaß in der Regel. Gibt auch mal Tage, wo es nicht so viel Spaß macht, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn es nicht so läuft und irgendwas nicht so klappt oder einem der Trail einfach nicht so taugt, dann macht es auch mal weniger Spaß. Aber normalerweise, ja, macht es einfach unglaublich viel Spaß, finde ich. Und für mich ist Mountainbiken auch etwas, dass ich teilen möchte. Also ich fahre zwar auch gern mal alleine, einfach irgendwie eine schnelle Feierabendrunde oder so, weil da kriegt man den Kopf frei und kann mal über Sachen nachdenken und oder sich mal kurz auspowern. Aber am meisten genieße ich es eigentlich, wenn man zusammen mit Freunden fahren kann, wenn man gemeinsam irgendwie so diesen Spaß erlebt und diese Freiheit und am Ende vom Trail sich abklatscht und einfach eine gute Zeit hat. Also dieses Erlebnis zu teilen, finde ich eigentlich eins der allerschönsten Sachen.
Und ist es dann egal, ob du es jetzt mit einem Menschen teilst oder mit mehreren Menschen?
Ja.
Also geht es da jetzt einfach nur ums zu teilen, egal durch wie viele sozusagen, oder geht es wirklich auch um dieses Gruppenerlebnis?
Nee, also es ist egal, ob 2 oder 10 Personen. Ich finde einfach, dass
sobald man es
dieses, dass das so ein, dass es die Menschen irgendwie verbindet, weil es einfach, weil man so das Ähnliche erlebt,
mhm.
weil man die gleichen Glücksgefühle irgendwie hat und den gleichen Stoke. Und ja, das verbindet man, ja.
Dann heißt es ja eigentlich, also so ähnlich wie wenn man sagt, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es teilt oder so. Stimmt ja. Aber nicht, weil Stoke ist ja auch so, oder? Also Stoke wächst auch, wenn man es teilt.
Ja, das stimmt.
Also so ein Stoke für sich alleine ist natürlich so, auch ein bisschen komisch, oder? Wenn du jetzt so voll stoked und dann ist halt keiner da, mit dem du es teilen kannst, das ist ein bisschen, oder auch geteiltes Leid ist halbes Leid, gell?
Das stimmt.
Ja,
also. Und eine Sache ist mir gerade noch eingefallen, vielleicht kann man das jetzt nicht sagen, für mich ist Mountainbiken das und das, aber was ich einfach so richtig nice finde am Mountainbiken, ist, dass es so viele verschiedene Facetten gibt. Also von, und dass das jeder machen kann im Endeffekt. Und dass man dann wiederum das teilen kann, egal auf welchem Level man ist. Wenn man jetzt irgendwie einen leichten Trail fährt, kann den ein Einsteiger genauso fahren wie jemand, der schon super lang auf dem Mountainbike unterwegs ist, und man kann trotzdem gemeinsam Spaß haben. Mhm. Ein dreijähriges Kind kann Mountainbiken lernen, genauso wie eine Person, die 65 ist oder so. Also es ist irgendwie was jeder machen kann und was man gemeinsam machen kann, egal welche Voraussetzungen man hat. Das finde ich schon so eine ziemlich coole Sache.
Ja, verbindet halt auch. Genau. Da ist man dann wieder bei dem Gemeinschaftsaspekt, oder?
Ja.
Ja. Ja, cool. Soll ich dir auch verraten, was ist für mich?
Ja, bitte.
Okay. also vorneweg mal, glaube ich, es ist vielleicht so, dass es tatsächlich für viele Menschen nicht unbedingt diesen einen Fokus gibt. Ja? Also ich habe ja schon gesagt, ich glaube, dass immer irgendwie verschiedene Dinge so mit reinspielen, aber dass vielleicht irgendwas auch überwiegt.
Mhm.
Das glaube ich schon. Aber ich bin auch der Meinung, dass sich das ändern kann. Also jetzt auch nicht über längere Zeit zwangsweise, natürlich auch, aber ich meine auch kurzfristig. Also heute geht jemand vielleicht auf eine Tour, weil er gerade Bock hat, sich auszupowern und sportlich zu betätigen und was für seine Fitness zu tun. So,
mhm.
Da steht vielleicht dann nicht die Trail-Abfahrt so krass im Vordergrund oder so. Oder eben die abendliche Home-Trail-Runde, einfach um nochmal rauszukommen, den Kopf freizukriegen, quasi an die frische Luft zu kommen oder wie auch immer so.
Ja.
Auch irgendwie so ein bisschen Bewegung, gesundheitlicher Fokus. Dann fährt die gleiche Person am nächsten Wochenende in den Bikepark zum Ballern und da geht's halt dann in erster Linie um den Spaß auf dem Bike, also den Spaß auf dem Trail und vielleicht eben auch mit Kumpels und Freunden und so weiter.
Mhm.
Und dann gibt's halt wieder die gleiche Person, die vielleicht an einem anderen Tag eine geile Tour fährt und da das Landschaftserlebnis im Vordergrund steht.
Ja.
So. Aber, also, so im Großen und Ganzen, glaube ich, kann ich für mich schon sagen, dass ich zum einen, also es gibt, glaube ich, zwei so Fokusse, die immer mal überwiegen. Und das eine ist ja schon das so im Moment sein.
Mhm.
Ja, das ist dann aber auch eher so verbunden mit Trail-Spaß. Ja, bei einer geilen Abfahrt und wenn's halt richtig läuft und man ist halt wirklich voll im Flow und ist wirklich 100% in dem Moment.
Wie oft passiert das denn?
Ja, also dass man in dem Moment ist, das passiert schon oft, also ständig, würde ich sagen, bei einer Abfahrt, wenn man sich halt konzentriert. Oder nicht?
Ja, also ich glaube, mir passiert das oft, dass ich trotzdem mit irgendwelchen anderen Dingen beschäftigt bin.
Also, nee, also ich kann dann schon alles andere eigentlich ganz gut abschalten. Also das passiert regelmäßig. Und klar, manchmal gibt es halt dann nochmal dieses Extra, wo man halt so dieses krasse Flow-Gefühl hat, weil einfach alles gerade super miteinander harmoniert.
Ja.
Das ist halt mal mehr und mal weniger und ja. Aber das ist natürlich dann das Nonplusultra. Und das andere, was auch immer oft ganz groß darüber steht, ist das Entdecken.
Mhm.
Ja, also neue Regionen entdecken, neue Trails entdecken. Ich bin halt auch sau gern einfach, fahre ich halt irgendwo, wo ich noch nie war und erkundet es.
So wie jetzt.
So wie jetzt, ja, kommt halt auch immer drauf an. Aber ja, so wie jetzt meistens, ja, genau. Aber dieser Entdeckergeist. Mhm. Und da steht jetzt natürlich auch der Trail und die Abfahrt auf dem Trail ist da schon wichtig, aber steht jetzt nicht im Hauptvordergrund.
Ja.
So, weil sonst würde ich halt irgendwo hinfahren, wo ich weiß, dass der Trail geil ist, wenn es mir jetzt nur um den Trail geht.
Ja.
So, dann nehme ich halt auch in Kauf, dass ich was Neues erkundschafte und es aber passieren kann, dass der Trail halt jetzt, ja, nicht der Ultra-Super-Trail ist.
Ja,
so.
Dafür hatte man aber vielleicht einfach irgendwie
cooles Erlebnis,
schöne Landschaft, schönen Ausblick oder sowas.
Genau.
Ich finde aber auch, dass sich dieses Entdecken in den letzten Jahren, wenn man jetzt mal so zurückblickt an unsere Bike-Anfänge, schon auch ziemlich verändert hat aus verschiedenen Gründen. Also damals ist es uns schon viel, viel öfter passiert, dass eine Tour einfach so gar nichts war.
Ja, das stimmt.
Dass wir wirklich irgendwo im Wald geendet sind, plötzlich kein Trail mehr da war oder ja, irgendwas Doofes passiert ist und man am Ende irgendwie ja gar nichts Gescheites erlebt hat und es eher frustrierend war und ja. Und das passiert jetzt nicht mehr so oft. Also ich denke, zum einen liegt es wahrscheinlich daran, dass es einfach es gibt viel mehr Trails, es gibt viel mehr gute Trails und es gibt auch mehr Möglichkeiten, vorab zu planen und herauszufinden, ob die Tour vielleicht was ist oder nicht, oder?
Ja, da stimme ich dir zu. Und es kommt vielleicht aber auch noch ergänzend dazu, dass ja, wir halt einfach mittlerweile vielleicht ein bisschen mehr Erfahrung haben. Und ja, halt auch irgendwie anders vielleicht an die Sache rangehen und besser planen, besser recherchieren können.
Und was natürlich auch nice ist, wenn man erkunden geht mit dem E-Bike,
ja,
und es ist nix, dann tut's halt einfach nicht so weh.
Eben, ja genau, also das ist da ja schon, das sind ja schon Situationen, wo man doch immer mal wieder in so klassische Scouting-Situationen kommt. Und
der Freeride Flo.
Ja, der weiß, wovon wir reden. Der kennt sich aus. Der Scouting Flo.
Roman hat ihm versehentlich eine Scouting-Tour geschickt.
Ja, Flo ist nach Elba gefahren und in Urlaub haben wir mitbekommen und nett wie wir sind oder ich bin, habe ich mir gedacht, schicke ich ihm Flo direkt mal einfach ein paar heiße Tipps. Und ich habe ihm unseren Spotguide geschickt, wo auch diese Tagestour in Elba dabei ist und die ist auch durchgeplant, durchgescoutet und die ist safe. Ja, die ist ja im Spotguide drin. Aber ich habe ihm auch noch so ein paar Touren mitgeschickt, die ich geplant habe, aber noch nie gefahren bin. Weil ich mir dachte, ja, die muss ich mal machen. Also die standen auf dem Plan und da habe ich die haben wir quasi ja in der Liste.
Du hast es ihm aber nicht gesagt.
Nee, ich habe es ihm nicht gesagt, genau. Weil ich wollte ja einfach, dass er mal guckt und wie das halt ist, wie das funktioniert.
Ja. Du hast einfach die Scouting-Arbeit an Flo abgegeben.
Genau.
Nett, wie du bist.
Ja. Ja, ich wollte ihm halt auch mal den Genuss gönnen.
Ja.
Den Scouting-Genuss.
Das Ergebnis davon bekommen wir am Sonntag zu sehen, oder? Oder ja. War das schon letzten Sonntag?
Nee, ich glaube, das kommt jetzt.
Kommt jetzt, ja.
Also, ja, ich bin auch sehr gespannt, aber ich meine, er hat ein neues Bike, er hat da einen großen Akku, also.
Ja, es hat in Strömen mehrere Tage geregnet und die ganze Insel stand halb unter Wasser, also es war bestimmt gut.
Ja, also ich finde, das kann man schon mal machen.
Ja.
Ja, er soll sich nicht so anstellen, genau. Ja, okay, zurück zum Thema.
Wo waren wir?
Roxy und Bernie.
Roxy und Bernie,
genau. Die haben wir besucht.
Die haben wir besucht. Tatsächlich kannten wir die beiden vorher kaum. Also ich habe einmal vor ein paar Jahren mal einen Kurs bei den beiden gemacht am Ochsenkopf im Fichtelgebirge zum Thema Hinterradversetzen. Und da habe ich die beiden eben damals kennengelernt.
Seitdem versetzt du nur noch alles
ja,
Mögliche.
Ununterbrochen, genau.
Berge.
Ja. Zum Beispiel. Ja, aber wir wussten eben, dass sie in Spanien leben, nicht mehr auf Mallorca, sondern eben im spanischen Festland in der Nähe von Alicante. Und da haben wir die beiden einfach mal angeschrieben, ob sie nicht Lust haben, sich mit uns zu treffen und uns vielleicht ein paar von ihren Trails zu zeigen. Ja, gesagt, getan, haben wir uns getroffen und waren eine Runde biken.
Das war in Lanusia.
Genau.
So heißt der Ort. Und um diesen Ort herum gibt es halt Trails.
Ein Haufen
Trails.
Von dem her war es wirklich richtig cool, dass wir mit den beiden zusammengefahren sind, weil, also wir waren mit dem E-Bike unterwegs und wir sind hoch, runter,
Kreuz, quer,
rechts, links,
ja.
Hoch, runter, rechts, links, links, rechts, hoch, runter, runter, hoch. Also es war vogelwild.
Das war wild.
Im positiven Sinne vogelwild. Wir hatten den bis dahin, glaube ich, den besten Tag auf dem Bike. Es war auch der erste so richtig warme, sonnige Tag. Kurze Hose und T-Shirt und einfach den ganzen Tag auf den Trails unterwegs gewesen. Es hat einfach richtig Bock gemacht.
Und die waren auch schon echt ganz cool. Also es waren jetzt keine ultra krassen, speziellen Trails oder so.
Ja,
aber
stimmt.
Und die waren alle auch relativ kurz, würde ich jetzt mal sagen. Der Höhenunterschied war jetzt auch nicht so groß. Also es war schon perfekt fürs E-Bike auf jeden Fall auch, finde ich.
Ja.
Und ja, man braucht, oder es ist schon hilfreich, wenn man da jemanden hat, der sich auskennt, weil ja, gibt es ja so viele Wege und Abzweigungen und so weiter und so fort. Dementsprechend war das schon cool. Also einen echten guten Tag auf dem Bike dann da.
Genau. Und auch insgesamt war es einfach echt ein sehr schöner Tag. Es war auch einfach cool, sich mit anderen Menschen, die ja in einer ähnlichen Branche wie wir tätig sind, ein bisschen auszutauschen. Genau, Rox und Bernie, wer sie nicht kennt, haben auch ein, wie soll man es denn beschreiben? Das könnte
Business. Ein Online-Coaching-Business, also hauptsächlich online.
Ja, es ist eher ein Hybrid. Also sie haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, wann das war, aber jetzt so in den letzten 2 Jahren oder so, glaube ich, irgendwann ihr Coaching-Konzept nochmal komplett überarbeitet und machen jetzt eigentlich, soweit ich weiß, sorry, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ein Hybrid-Fahrtechnik-Konzept. Das heißt, sie begleiten ihre KundInnen über mehrere Monate, zum Teil eben online mit direktem Feedback immer und schnellem Feedback über Video und zum anderen dann ergänzend in normalen Fahrtechnik-Sessions.
So Live-Sessions, glaube ich, heißt es, genau.
Genau, und das haben sie einfach für sich so definiert, dass das für sie der beste Weg ist und dass sie keine Tages- oder Zweitageskurse mehr machen möchten, weil sie die Leute einfach langfristig begleiten wollen, um so auch wirklich den Progress
das maximal rauszuholen, oder?
Genau.
Ja.
Und ja, ich denke, sie sind damit sehr erfolgreich und ich kann wirklich aus meiner Perspektive nur sagen, dass alles, was die beiden machen, wirklich Hand und Fuß hat, höchste Qualität ist. Und klar, man muss halt einfach, jeder muss für sich entscheiden, was, wenn man was in die Fahrtechnik-Richtung machen möchte, was für einen einfach das Beste ist oder das Richtige, worauf man Lust hat, sage ich jetzt mal. Und wenn man da bereit ist, einfach auch viel Zeit zum Üben zu investieren, dann ist das bei den beiden einfach wirklich eine richtig coole Sache.
Voll. Ja, die sind ja auch echt international unterwegs, haben Kunden von im Prinzip überall irgendwie auf der Welt gefühlt.
Stimmt, ja.
Machen eben auch viel auf Englisch dann. Also, ja, die haben auf jeden Fall echt einen Plan. Kann man sich mal reinziehen. Also, wenn jemand da Bock hat, sich weiterzuentwickeln und aber auch, ja, nicht die Zeit hat oder so für regelmäßige Fahrtechnik-Trainings, live quasi irgendwo, dann schaut euch das mal an.
Ja, man kann auch nur Online-Kurse machen. Also, glaube ich, es ist nicht immer Online und Hybrid. Man kann auch einfach einen reinen
Ja.
Online-Kurs zu einem Thema oder so machen. Das geht natürlich auch.
Genau.
Und was mich aber auch so besonders beeindruckt hat oder immer noch tut, dass die beiden einfach wirklich so ihren eigenen Weg gehen. Dass die immer wieder für sich selbst einfach schauen und entscheiden, was passt für uns. Es ist uns egal, was andere machen. Wir machen es einfach so, wie wir möchten. Und das
Ja,
finde ich
das ist
richtig
cool.
schön.
Ja,
Ja.
cool.
Und witzigerweise haben die sich zum gleichen Zeitpunkt kennengelernt wie wir. Oder? Wir haben
Stimmt,
doch
ja.
irgendwie zufällig den gleichen
Ja,
Jahrestag
so
quasi.
ziemlich den gleichen Jahrestag und auch halt die jetzt
Die Anzahl der
Jahre.
Jahre ist gleich, ja.
Genau.
Ganz witzig.
Ja, auf jeden Fall. Hatten wir einen schönen Biketag mit den beiden.
Ja.
Und dann sind wir spontan noch abends gemeinsam losgezogen. Sie haben dann, ja, uns, ja, nach dem Biken dann gefragt, was wir noch so vorhaben oder wie auch immer. Und dann haben wir uns spontan noch verabredet, um dann abends noch eine Runde in die Stadt zu gehen, was zu essen und ein bisschen rumzulaufen. Das war auch mega cool.
Ja, dazu fällt mir gerade noch ein. Wir hatten ja noch ein Camp im Finale Ende Februar. Und einer der Teilnehmer von diesem Camp hatte uns gesagt, er war letztes Jahr in Spanien im Urlaub mit seiner Familie in einer Stadt, die heißt Benidorm. Und das war der schlimmste Urlaub, den er je erlebt hat. Diese Stadt ist so furchtbar und es ist quasi so der Ballermann vom spanischen Festland und da sind überall nur besoffene Italiener und wir sollen da
Ich
auf
dachte auch
gar,
Engländer, oder nicht?
Engländer, Entschuldigung, nicht Italiener, ups. Genau, wir sollen da auf gar keinen Fall hingehen, das ist richtig schlimm. Und jetzt ratet mal, wo wir gelandet sind.
Ja, in Benidorm direkt. Also es war interessant, auf jeden Fall.
Ja.
Man hat ja Benidorm, haben wir ja dann schon gesehen, als wir mit den beiden auf Tour waren. Wir haben ja quasi, sie haben ja gemeint, wir machen so die Touri-Runde. Es gibt dort auch noch andere Trails, so ein bisschen weiter dann in die andere Richtung. Da sind die Berge, glaube ich, auch höher. Also wir haben wirklich nur einen ganz kleinen Teil der Trails, die es dort gibt, gesehen. Ging sich einfach für uns dann auch zeitlich nicht aus, dann noch länger zu bleiben. Ich denke, da gibt es noch einiges. Aber ja, wir wollten dann weiter, egal. Auf jeden Fall haben wir dann sind wir auf der Touri-Tour sind wir dann auch an so einem Aussichtspunkt vorbeigekommen und von dort hat man dann eben auch schon die Skyline von Benidorm gesehen und es ist tatsächlich halt eine Skyline. Also das sieht crazy aus, weil der Kontrast irgendwie so verrückt ist. Du hast da eine Skyline wie ja, wie in einer Großstadt, ja. Also da sind wirklich Hochhäuser, sind da, also und auch so designte Hochhäuser. Man kann es irgendwie schlecht vergleichen, beziehungsweise es hat schon auch irgendwie so ein von der Optik her und es gibt dort so riesengroße Kreisverkehre, wo in der Mitte auch so, ja, so
Skulpturen oder
Skulpturen und
so.
so stehen, aber so überdimensional, dann gibt es da von Paramount ist so ein alter Freizeitpark da, der, ich weiß gar nicht, wie war das, der war nicht mehr in Betrieb oder so, oder?
Doch.
Oder ist er schon in Betrieb, aber er war mal viel größer oder so.
Ich weiß auch
Genau,
nicht
also er
mehr.
war ursprünglich mal von Paramount und ich glaube, die Stadt hat den dann irgendwann wieder zurückgekauft. Ist ja wurscht.
Achtung.
Ja, Achtung, gefährliches
Piep.
Halbwissen, wie immer. fragen Bernie, der kann es genau erklären. Auf jeden Fall, es hat alles dort schon so ein bisschen auch so einen amerikanischen Touch. Genau. Ja. Und dementsprechend auch diese Skyline. Also es sieht wirklich crazy aus, weil du hast eben zum einen die Skyline und die steht halt in einer Bucht im Endeffekt. Und du hast halt dann direkt das Meer, die Strände. Also es ist...
Ja, also von weiter weg, wie jetzt wir vom Radeln aus quasi gesehen haben, so aus dem Hinterland, schaut es richtig cool aus.
Es schaut schon irgendwie cool aus, ja.
Hat irgendwie was.
Ja. Genau. Und dann waren wir dort abends.
Ja, das war interessant auf jeden Fall, ja. Also wie Roman schon gesagt hat, das sind halt so verrückte Häuser, so Design, teure Designwohnungen. Das müsst ihr euch einfach mal ein paar Bilder auf Google Maps anschauen. Oder auf Google anschauen oder Wikipedia oder was weiß ich. Schaut einfach abgefahren aus. Dann sind wir den Stadtstrand so lang gelaufen und das war dann da, wo eher noch nicht das Engländerviertel ist.
Nee, genau, so auf der anderen Seite.
Und also ich muss sagen, für so einen Stadtstrand war der Strand an sich eigentlich echt schön.
Ja, auch eine Riesenpromenade halt.
Ja, war super viel los, aber irgendwie... Hatte es was. Wir sind ja jetzt eigentlich nicht so die Stadtmenschen und schon gar nicht, wenn es so super touristisch und voll ist, aber so einen gewissen Charme hat es irgendwie schon.
Ja, also es ist halt irgendwie speziell, aber es ist jetzt auch nicht, also man muss jetzt nicht extra Benidorm besuchen gehen, wenn man nicht eh irgendwo da zufällig mal in der Gegend ist, dann lohnt sich da mal ein Besuch, mal vorbeizuschauen, aber jetzt extra dorthin zu reisen, dafür ist es jetzt nicht besonders genug.
Nee, naja, und dann ist halt da in der Mitte ist dann so eine kleine Altstadt quasi und auf der anderen Seite dann, also erst Stadtstrand, dann Altstadt und dann wieder Stadtstrand und da ist dann, sind dann die ganzen Hotels und eben diese
das ist Engländer für
Engländer. Ja. Das ist auch gemein, wenn man das so sagt irgendwie. Aber das Partyviertel, nennen wir es Partyviertel, da waren wir dann tatsächlich gar nicht. Wir haben in der Altstadt Tapas gegessen und dann sind wir wieder abgedüst.
Ja, genau. Und wir haben bei der Gelegenheit noch ein paar lokale Weisheiten mitgenommen.
Aha.
Von Bernie. Also die meisten kamen von Bernie. Ich habe ein paar Notizen gemacht.
Ah ja. Ich erinnere mich an eine.
Weißt du noch was, ja?
Ja. Also wenn du in Spanien in der Tapas-Bar bist, dann setz dich auf keinen Fall an einen Tisch.
Niemals.
Sondern immer an die Bar. Weil sonst outest du dich sofort als der Super-Touri.
Genau. Also Tapas isst man nicht an einem Tisch.
Nee, immer an der Bar.
Immer an der Bar. Und es ist dann auch tatsächlich ziemlich komisch, weil das halt dann, wenn es halt voll ist, dann sitzen halt alle an der Bar. Und die greifen dann halt einfach quasi dir vorm Gesicht in die Vitrine und holen sich da sozusagen die Sachen raus. Also die haben dann da auch keine Hemmungen, was jetzt irgendwie das Eindringen in die Privatsphäre sozusagen betrifft. Das kann dann irgendwie mal ganz ungewohnt sein. Ja. Aber es ist dort wohl üblich.
Ja,
so
und ich glaube, wir haben dann auch gleich den nächsten Fail hingelegt. Also wir saßen natürlich an der Bar, aber Roman und ich haben halt dann alle Tapas gleichzeitig bestellt. Da hat irgendwie so 10 verschiedene Sachen bestellt. Und Roxy und Bernie haben halt so eins nach dem anderen quasi bestellt.
Ja.
Du weißt ja dann auch nicht, nach wie vielen du satt bist. Also es macht schon Sinn, nicht alles auf einmal zu bestellen.
Ja, aber ich wollte halt auch irgendwie möglichst effizient sein. Ich bin ja da diese Vitrine entlang gegangen und habe dann da reingeguckt, was es überall Schönes gibt.
Fotos gemacht?
Und habe Fotos gemacht, weil ich konnte mir das ja natürlich auch nicht merken. Geschweige denn, wusste ich ja auch gar nicht genau, was da steht auf dem Schild.
Ja, die Vitrine war sehr lang, also die Auswahl war riesig.
Und dementsprechend habe ich viel gefunden, was mir getaugt hat und habe Fotos gemacht und die Fotos habe ich dann dem Typ gezeigt und ja, der hat dann alles rangebracht und es war vielleicht ein bisschen zu viel auf einmal. Wir haben dann Platzprobleme bekommen. aber
es war lecker.
Es war sehr lecker, ja, tatsächlich.
Ausnahmsweise mal.
Genau. Dann habe ich noch einen Tipp bekommen. Das mit der Maut, das haben wir ja schon mal erzählt.
Ja.
Das hat uns der Benny eben erzählt, dass die Maut abgeschafft worden ist in Spanien größtenteils zumindest. Dann Hausbesetzung.
Haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen?
Haben wir über Hausbesetzung schon gesprochen? Dass man, ihr könnt uns ja mal sagen, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben.
Aber ja, wenn nicht, ja. Versuch's noch mal in aller Kürze.
In aller Kürze, okay. Also in Spanien ist es so, dass man wohl per Gesetz ein Recht auf ein Dach über dem Kopf hat. Oder so, sage ich es jetzt mal einfach. Und daraus, also das ist wohl irgendwo halt verankert. So. Und aus diesem Recht heraus ist es wohl halt so, dass dieses Häuserbesetzen relativ populär ist. Das heißt, du darfst, wenn du ein leerstehendes Haus findest, und leerstehend bedeutet halt einfach nur, dass da halt gerade aktuell in dem Moment keiner ist, der dich auch irgendwie davon abhält, in dieses Haus reinzukommen. Ob du da einbrichst oder also einbrechen musst oder nicht, um da reinzukommen, ist wohl erstmal egal. Auf jeden Fall, wenn du dann einen bestimmten Zeitraum in diesem Haus drin bist, ohne dass dich jemand entdeckt oder halt rauskickt, und dieser Zeitraum sind, glaube ich, mittlerweile 48 Stunden, also wenn du 48 Stunden lang das Haus sozusagen unentdeckt oder ungehindert besetzt, dann hast du Anspruch darauf,
dort zu bleiben. Unabhängig davon, wie du in das Haus gekommen bist.
Genau. Also auch wenn das Haus einfach jemandem gehört, der jetzt gerade irgendwie im Urlaub ist oder das Wochenende weg ist, ich meine, 48 Stunden ist jetzt nicht so eine lange Zeit. Und das ist der Grund, warum die dort auch alle überall Alarmanlagen haben. Also wirklich jedes Haus, jede Wohnung hat es mit Alarmanlage versehen. Weil
an die Fenster sind mit so Gitterstäben gesichert und überall sind hohe Mauern und Zäune und Zeug.
Ja, weil es halt tatsächlich einfach üblich ist, dass da teilweise auch das organisiert quasi gemacht wird, dieses Häuserbesetzen und auch das Rauskicken von Hausbesetzern wieder.
Ja, also es ist ziemlich absurd. Die einen machen ein Business draus, Häuser zu besetzen, damit sie dann das Bleiberecht da haben
und sie vermieten.
Das vermieten können. Und dann gibt's diejenigen, die quasi die Leute, die Häuser besetzen, wieder mit Gewalt da irgendwie rausprügeln.
Ja.
Gegen Geld. Also es ist total verrückt.
Ja.
Und irgendwie jetzt so aus unserer Perspektive schon auch so ein bisschen unentspannt.
Voll.
Und
ja, auch Bernie und Roxy haben dann schon regelmäßig da in ihre App reingeguckt. Da haben sie halt dann auch so Überwachungskameras und ja, wenn dann halt irgendwie die Katze durchläuft, dann springt das Ding halt an und naja, genau. Also es ist irgendwie, für uns wäre es schon ziemlich unentspannt.
Ja.
Aber anscheinend gewöhnt man sich irgendwie dran.
Ja, und man braucht halt, was ja auch dann wieder ein Business ist, aber man braucht halt jemanden, wenn man mal wegfährt, länger wie 48 Stunden, dann braucht man jemanden, der halt da immer mal wieder
vorbeischaut
und nach dem Rechten sieht und schaut, dass keiner im Haus ist.
Ja.
Also es ist schon verrückt.
Weird irgendwie. Ja. Genau, das war es zum Häuserbesetzen. Diebstahl, Einbruch ist halt auch einfach, wie gesagt, dort relativ, ja, stark verbreitet und üblich, und eben auch, was jetzt ja den Van oder auch Fahrräder am Van und so weiter betrifft. Also da haben Roxy und Bernie auch gesagt, hey, auf gar keinen Fall die Räder draußen hinten am Van drauf lassen, sodass die irgendwie sichtbar sind, sondern auf jeden Fall irgendwie so verstauen, dass man sie halt von außen nicht sieht. Wir haben dann tatsächlich unsere Räder, zwei waren ja eh drin, Und die anderen zwei haben wir bei Roxy und Bernie dabei untergestellt, während wir da abends dann in der Stadt waren.
Aber jetzt nachts, wenn wir im Van schlafen, sind die Räder hinten drauf. Ne?
Ja, das, genau.
Das geht halt jetzt auch nicht anders.
Ja, aber ehrlich gesagt, ja, ich habe auch mehr Sorge, dass wenn wir halt nicht da sind,
ja.
Also wenn wir drin sind, dann, ja, klar, kann auch passieren. Aber
bis jetzt hatten wir Glück, aber wir versuchen schon irgendwie, also wir achten schon sehr drauf, dass da einfach nichts passiert, nach Möglichkeit.
Genau, dann haben wir mitbekommen, La Niña kommt alle 4 Jahre.
Was ist La Niña?
La Niña ist quasi das Wetter, dieses Hochdruck, Tiefdruck, keine Ahnung, irgendein Druck oder halt auch einfach nur ein Sturm, ich weiß es nicht.
Ja.
Auf jeden Fall sorgt La Niña, kommt eben alle 4 Jahre und sorgt im Abstand von 4 Jahren dafür, dass es eben so extrem nassen, regnerischen und stürmischen Winter gibt. So wie es jetzt eben diesen Winter auch war. Weshalb ja, wir haben ja schon mal erzählt, dass die ganzen Trails da in Spanien einfach sehr gelitten haben in den letzten Monaten durch Starkregen und so weiter und so fort, die halt alle ausgewaschen sind und teilweise halt einfach ja nicht mehr wirklich fahrbar. Und dafür ist La Niña verantwortlich.
Mhm.
So. Und La Niña soll wohl eben immer im Abstand von 4 Jahren kommen. Das heißt, wir haben jetzt 2025, gell?
Die nächsten 3 Jahre.
Also im Winter 28 auf 29 nicht nach Spanien fahren. Genau.
Mach dir nochmal so eine Erinnerung ins Handy für den Winter 28, 29, damit wir das überprüfen können.
Ja. Und dann hören wir uns nochmal.
Mal schauen, ob es den Podcast dann noch gibt.
Bestimmt. Also, dann würde ich sagen, bis in 4 Jahren.
Vielleicht haben wir uns bis dahin dann auch angewöhnt, die Sachen, die wir hier erzählen, vorher nochmal einen kleinen Faktencheck zu unterziehen.
Oh Gott, da müsste man ja vorher drüber nachdenken. Nee, das machen wir nicht.
Ja, also Vorsicht, alles, was wir hier sagen, ist ganz gefährliches Halbwissen.
Dünnes Eis. Ja, dann haben wir noch den Tipp bekommen, die beste Tankstelle, die günstigste Tankstelle und wo man auch kostenlos Wasser auffüllen kann, ist Plenergy. Und wir haben genau kein einziges Mal geschafft, dort hinzufahren.
Wirklich?
Nein. Ja, irgendwie war es halt nie, wir haben nie zu dem Zeitpunkt irgendwie nie Wasser gebraucht und ja, keine Ahnung, irgendwie. Wir haben auch andere günstige Tankstellen gefunden, aber Plenergy haben wir tatsächlich irgendwie nie geschafft.
Ja, wir haben die ein paar Mal gesehen, aber da haben wir wahrscheinlich nie tanken
gebraucht.
Müssen. Ne?
Genau. Ja, das waren mal so die heißen Tipps, die lokalen Weisheiten von Bernie und Roxy.
Ja, vielen Dank.
Also, genau, danke dafür. Hat schon, ist schon was, ne? So ein paar Local Tipps. Naja.
Wär das was für dich, hier nach Spanien auszuwandern? Also Leben in Spanien?
Für mich?
Ja.
Nee.
Wieso nicht?
Boah. Diebstahl, Einbruch. Also allein das ist schon irgendwie, ist glaube ich auch voll abhängig, da, wo, oder?
Ja.
Aber ja, nee, also ich glaube nicht. Weiß nicht.
Hm.
Ich meine, wir haben jetzt auch schon so festgestellt, dass die Trails in Spanien, zumindest jetzt halt im südlicheren Teil von Spanien, wo wir jetzt hauptsächlich unterwegs waren, jetzt nicht so unsere absoluten Favorites sind. Also da sind coole Sachen dabei, aber jetzt so mal
in Summe
gesehen, ja, ist es halt, naja, kann man machen.
Ja, also
deswegen, ja, ich weiß nicht, es ist irgendwie, da spricht einfach zu wenig dafür, für mich jetzt in Spanien leben zu müssen.
Also ich habe ja schon mal zumindest ein paar Monate in Spanien gelebt und ich finde es jetzt so für einen begrenzten Zeitraum fand ich es cool und könnte ich mir auch wieder vorstellen, aber jetzt so wirklich dauerhaft, so wie Bernie und Roxy, in Spanien zu leben, ich glaube, da gäbe es andere Orte, die ich bevorzugen würde, wie Portugal.
Ja.
Oder auch Italien vielleicht.
Ja.
Ja, nee.
Nee, also um jetzt auch eine Entscheidung zu treffen, ob man da jetzt leben will oder nicht, da muss man ja noch viel mehr anderes sehen, damit man überhaupt irgendwie sich da vernünftig entscheiden kann.
Das stimmt. Ja. Auf jeden Fall haben die beiden noch erzählt, also die sind ja eben von Mallorca aufs Festland gezogen, dass sie sich jetzt auf dem Festland viel, viel wohler fühlen wie auf der Insel. Und dass einfach halt auch die Menschen am Festland und ja in größeren Orten und so weiter viel offener sind und sie schon viel, viel mehr Kontakte geknüpft haben wie auf Mallorca, wohl die InselbewohnerInnen doch sehr zurückhaltend und so nach dem Motto nichts Neues kennenlernen ticken.
Ja, Insel ist wahrscheinlich schon auch nochmal irgendwie ein bisschen spezieller. Ja, also es gibt schon ein paar positive Dinge auch, die mir aufgefallen sind in Spanien.
Echt?
Ja.
Okay.
Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Straßen sehr gut sind.
Oh
also
ja, das ist mir auch aufgefallen.
Die Straßenverhältnisse jetzt im Vergleich zu Italien oder so sind echt richtig gut. Also wenn wir da nach in die Toskana runterfahren, wie es da scheppert auf der Straße, da fällst du von einem Loch ins andere und im Dunkeln willst du eigentlich da gar nicht fahren, weil da kannst du eigentlich nur mit 60 rumtuckern, weil du sonst einfach dir da irgendwie gefühlt die Achse abreißt immer wieder. Ja. Und das ist in Spanien halt gar nicht so.
Das stimmt.
Ich meine, das hat vielleicht aber auch damit zu tun, dass die Straßen halt dadurch, dass, also es war ja, es gab ja die Maut in Spanien und ich glaube, das war auch nicht wenig, gell, was du da bezahlt hast, wenn du durch Spanien durchgefahren bist, Maut. Und die Autobahnen waren da ja im Privatbesitz, dementsprechend gut waren die wahrscheinlich auch ausgebaut und gepflegt, sagt man das so, gut in Schuss gehalten.
Ja.
Und ja, jetzt gibt's halt die Maut nicht mehr und ich frage mich halt, wie lange die Straßen noch so gut bleiben.
Ja, aber ich weiß nicht, ob das nur was damit zu tun hat, weil die Straßen, die waren überall so gut. Jetzt nicht nur die Autobahnen, sondern auch die kleinsten Popelstraßen irgendwo im Nirgendwo.
Mhm.
Die waren meistens, vielleicht nicht alle, aber die meisten waren auch super in Schuss.
Hm. Ja, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht haben die da irgendeinen speziellen Beton.
Nicht zu viel Geld. Oh.
Zauberbeton.
Ja, keine Ahnung. Ja. Wenn es jemand weiß,
podcast@getwald.de. Das ist mir eben aufgefallen als positiver Punkt.
Mhm.
Also in dieser Folge gibt es leider keinen Spotchecker, Trail-Spot oder Mountainbike-Spot technisch, weil ja für
weil
Lanusia,
wir jetzt bei 58 Minuten ja, wir, sind.
Und für Lanusia haben wir nicht genug gesehen, als dass man das jetzt irgendwie da wirklich bewerten könnte. Dementsprechend heben wir uns das für die nächste Folge auf.
Ja.
Aber es gibt halt den Straßenchecker. Naja, also die Straßen sind sehr gut auf jeden Fall.
5 Sterne.
5 Sterne für die Straßen.
Von 5.
Und auch 5 Sterne für keine Maut. Oder
ja.
Kaum Maut.
Ja, definitiv. Ich glaube, 7 Euro Maut haben wir gezahlt. Einmal durch komplett Spanien durch.
Ja, das ist crazy. Da haben wir am ersten Tag Portugal schon viel, viel mehr wieder bezahlt.
Ja, 30 oder 20, nee, 20, glaube ich, für 100 Kilometer.
Und dann 4,5 Sterne oder vielleicht sogar auch 5 Sterne gebe ich für günstigen Sprit in Spanien.
Echt?
Der war auch verhältnismäßig günstig. Also Da hatten wir ja, glaube ich, also wenn man dann mal bei Planergy oder Vergleichbaren getankt hat, dann warst du bei 1,20.
Ja, hier in Portugal hier ist es eher so 1,50.
1,50, teilweise auch über 1,60, je nachdem. Und ja, in Frankreich, Italien war es auch dementsprechend teuer. Also 5 Punkte an günstigen Sprit.
Mhm.
Und gefühlt kannst du überall, an jeder kleinsten Tankstelle kannst du das Auto waschen. Überall gibt's diese SB-Waschboxen. Ja.
Also man kann seine Waschneurose in Spanien gut
befriedigen.
Ja.
Ja. Genau.
In diesem Sinne.
5 Punkte.
Sind wir
für die Straßen.
Unter einer Stunde, wenn wir jetzt aufhören? Das wäre heftig.
Ja, dann müssen wir aber jetzt wirklich in 12 Sekunden einen Schluss finden. Ich glaube, das wird eng.
Nee.
Nein. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. als kurzen Ausblick in die Zukunft.
Mhm.
In der nächsten Folge geht's Richtung Murcia.
Murcia oder Murcia?
Weiß ich nicht.
Weiß ich auch nicht.
Also Murcia.
Zur King Kong Wall.
Genau.
Sehr beeindruckend. Und nach Portmann.
La Union.
Portmann.
Genau. Das ist quasi dann von Murcia. Murcia ist ja ein bisschen, ist ja nicht an der Küste. Wenn du aber von Murcia dann rüber an die Küste gehst, dann bist du bei La Union. Also so grob. Ja.
Genau.
Zwischen
Alicante und Valencia.
Genau.
Da sind wir ein paar Tage hängen geblieben.
Und da gibt's auch wieder ganz viele Trail-Geschichten, die wir zu erzählen haben. Also schaltet
vielleicht
wieder ein.
Vielleicht auch einen Spotchecker.
Und mit Sicherheit einen Spotchecker wieder.
Ja.
Also schaltet wieder ein. Lasst euch nicht von dieser wenig Mountainbike-lastigen Folge verunsichern.
Vielleicht fand der oder die einen oder andere ja auch besser, wie wenn wir die ganze Zeit nur über Trails reden. Könnt ihr uns ja mal Feedback geben.
Genau. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, gibt uns 5 Sterne. Alles. Einmal alles.
Alles.
Bitte. Genau. Jo, alles klar. In diesem Sinne, macht's es gut.
Bis bald im Wald.
Wir hören uns, ihr hört uns.
Tschüss.
Ciao, ciao.